D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Herzlich willkommen zur Redaktionskonferenz in D-Radio Wissen. Wir haben hier extra das Licht im Studio etwas gedimmt, passende Musik aufgelegt, um unsere Gäste in Stimmung zu bringen. Globuli stehen auf dem Tisch als Snacks für zwischendurch. Wasser, das durch spezielle Keramik energetisiert ist. Wir begeben uns nämlich in den nächsten anderthalb Stunden in die Welt der Parawissenschaften. Und zu Gast sind Menschen, die genau die untersuchen. Ich freue mich, Bernhard Hoecker begrüßen zu dürfen, Comedian mit Hang zur Wissenschaft. Hallo.
Einen wunderschönen guten Tag.
Guten Abend. Ralf Neugebauer ist Richter am Oberlandesgericht in Düsseldorf und er ist Skeptiker, genauso wie Bernhard. Und aus Berlin zugeschaltet, weil sie auf der Republika ist gerade, Dr. Julia Offer, Biologin und auch Skeptikerin. Das haben nämlich alle drei gemeinsam. Hallo Julia übrigens.
Hallo.
Das haben alle drei gemeinsam. Sie sind Skeptiker. Sie sind Mitglieder der GWUP, der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Außerdem im Studio Susanne Sitzler aus unserer Online-Redaktion.
Hallo.
Paulus Müller bin ich. Ja, und vielleicht können wir jetzt mal schon ein bisschen Wasser verteilen.
Ja, sehr gerne.
Das ist energetisiert, ne? Da sind so Kristalle drin und so Keramik.
Öffne vorsichtig.
Vorsichtig, ne? Es ist sehr energetisiert. Mhm. Und ich sag mal, wir reden gleich über die GWUP, die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, und fragen, was das ist. Wir reden mit unseren Gästen darüber, wie sie zu Skeptikern geworden sind. Und wir schauen uns mal so ein paar Parawissenschaften an. Vorher aber hören wir Musik von den Skeptikern. Großstadt. Ich habe gerade für skeptische Gesichter gesorgt, als ich die Band angekündigt hatte. Die heißt nämlich Die Skeptiker, Großstadt, das Lied. Und ihr kanntet die nicht, ne?
Nee, in meinem Leben noch nie gehört.
Das ist eine...
Ich kannte die.
Du kanntest
ja.
Die? Julia kannte sie.
Genau, also ich wusste, dass es sie gibt. Es ist jetzt nicht so, dass ich die tagtäglich höre.
Es ist eine in Ost-Berlin gegründete Punkband, eine DDR-Band, 1986 da gegründet. Und eine der wenigen Bands, die dann nach der Wende noch richtig Erfolg hatten und noch weiterhin haben. Das sind die Skeptiker, die Punk machen. Jetzt kommen wir mal zu den Skeptikern, die Parawissenschaften untersuchen. Kommen wir mal zur GWUP. Julia, du bist Pressesprecherin und wie Ralf im Vorstand des Vereins. Was ist die GWUP?
Was ist die GWUP? Also wir nennen uns ja Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Daraus leiten manche Leute ab, dass wir den ganzen Tag Geister jagen. Das tun wir nicht. Wir testen auch nur gelegentlich selbst Parawissenschaften oder untersuchen sie. Was wir vor allen Dingen machen ist, wir halten Informationen dazu bereit und sammeln Informationen dazu zu Parawissenschaften. Wenn also jemand ankommt und wissen will, ob Wünschelroutengehen eigentlich tatsächlich funktioniert, ob energetisiertes Wasser tatsächlich so viel gesünder ist und so ganz anders als das normale Leitungswasser, dann findet er bei uns Informationen dazu.
Das heißt, ihr habt sozusagen auch einen gewissen Informationsauftrag, seid quasi serviceorientiert, kann man so sagen?
Auf jeden Fall.
Du bist ja Biologin, da ist ja relativ klar, wie man dazu kommt, Skeptiker zu werden und sich mit Wissenschaften zu beschäftigen und zu schauen, warum andere Wissenschaften vielleicht Parawissenschaften sind, eben keine Wissenschaften. Ralf, du bist Richter am Oberlandesgericht in Düsseldorf. Wie bitte kommst du zu dem Verein?
Ja, ich würde fast sagen, normalerweise bin ich dazu gekommen, weil man als Richter eigentlich der geborene Skeptiker ist. Denn als Richter sollte man ja nach Möglichkeit nicht einfach nur das glauben, was einem jemand erzählt, sondern man sollte dafür auch Beweise einfordern. Und das finde ich fast eigentlich sehr gut zusammen, was man so als, was eigentlich von einem Skeptiker erwartet. Das definiert den Skeptiker, den skeptischen Ansatz.
Aber man muss auch sehr viel interpretieren. Man hat sehr viel Interpretationsspielraum, oder? Als Richter. Das Gesetz ist ja nicht immer ganz klar.
Ach, das ist sicherlich richtig, aber ich glaube, dass meiner Erfahrung nach, die meisten Rechtsstreitigkeiten jetzt vielleicht nicht gerade in dem Bereich, in dem ich momentan tätig bin, aber in dem, was man so alltäglich als Richter macht, die entscheiden sich zu 99% im Tatsächlichen. Da geht es um die Frage, wie ist es zu dem Verkehrsunfall gekommen und wer hatte Rot und wer nicht.
Da wird nicht viel interpretiert.
Gibt es nicht viel zu interpretieren in dieser Sachlage. Es gibt kein Orange und Kirschgrün auch nicht.
Bernhard, du hast mal Volkswirtschaft studiert.
Ja, richtig? Aber ich habe es abgebrochen. Zu Zeiten, als es noch abgebrochen hieß, heute heißt das Bachelor. Also ich habe hab das Vordiplom. Das habe ich gemacht.
Und wie kommst du zu den Skeptikern zur GWUP?
Ja, ich bin ja einer, der so gar nicht kompetent ist dafür, weil ich bin weder Wissenschaftler noch bin ich Jurist oder Richter. Ohne jetzt den Juristen die Wissenschaftlichkeit abzusprechen, stell ich gerade fest. Ich habe als Kind mit Begeisterung solche Bücher gelesen, wo dann jemand in ein Hotel kommt. Völlig überraschend und hat dann einen Brief mit seinem Namen auf dem Bett liegen und das muss ja alles unwahrscheinlich und geisterhaft sein und hab dann später so ein Buch, Handbuch des nutzlosen Wissens, bei meinem Vater im Schrank gefunden, wo Sachen drinstehen, von denen die überhaupt keine Ahnung hatte und dachte, ach, das ist ja interessant. Also das heißt, dieses kritisches Denken oder so ein Denken, dass Dinge anders sind, als man meint, war schon immer da. Und spätestens, als ich das Buch gelesen habe, Irrtümer der Sprache, so Sprachirrtümer, war mir dann klar, wo dann drinsteht, Erdbeeren sind keine Beeren, sondern sind Nüsse und die Bratwurst kommt nicht von Braten, sondern vom Bret, also vom Fleisch. Das war so einer dieser Schritte, wo ich bei mir selber immer mehr gemerkt habe, mein Gehirn ist einfach so, dass es Muster erkennt und Muster bildet, die man einfach mal hinterfragen muss. Und von da ab habe ich angefangen, meine persönliche Wahrnehmung zu objektivieren. Das heißt, ich suche dann nach einem Regelwerk, nach Mechanismen, nach Techniken, die das, was ich für wahr halte, einfach hinterfragen oder für in eine geordnete Bahn bringen. Und dann bin ich an irgendeinen Kollegen gestoßen, der bei den Skeptikern schon ist. Und da haben wir uns über Astrologie unterhalten und über Vollmondeffekte. Und der erzählte mir dann von dieser Zeitschrift Skeptiker. Hat mir dann, glaube ich, eine geschickt. Da habe ich dann Artikel, also habe ich die Zeitschrift dann abonniert, erstmal nur so aus Spaß und das fand ich total gut. Und dann bin ich da Mitglied geworden und da habe ich, das ist unfassbar, wie diese Art zu denken mir gefallen hat. Also dieses nicht hingehen und sagen, ja, ist alles total scheiße, sondern so überlegen, Moment, also das ist natürlich kann man das oder das behaupten, der Mond, aber wenn das eine wissenschaftliche Aussage ist, dann muss ich folgende Kriterien erfüllen. Und nur weil das bei, keine Ahnung, weil die normale Pharmaindustrie blöde ist, sind die Homöopathen nicht besser, sondern man muss das selber. Und diese Art, seine große Wolke an Gedanken, die man ja hat, die man ja auch braucht, die in so zu kanalisieren, dass man weiß, wo das Denken nachher hingeht, wo könnte jetzt die Erkenntnis oder die Wahrheit sein.
Julia, wie bist du zu den Skeptikern gekommen? War das tatsächlich durch dein Studium der Biologie?
Nee, gar nicht. Das war auch erst später. Also es war im Gegensatz zu anderen Mitgliedern, wir haben manche, die waren früher mal esoterisch oder haben total esoterische Eltern oder so. Das ist bei mir alles nicht der Fall. Und deshalb hatte ich auch mit Esoterik immer nur am Rande.
Also das heißt, das sind Mitglieder, die andere Leute fangen an zu kiffen, um ihre Eltern zu ärgern und die beschäftigen sich mit Wissenschaft, ja?
Genau. Also wir haben zum Beispiel einen, dessen Mutter ist Humanenergetikerin.
Aha.
Ja, auf Kosten des österreichischen Staates zu dieser ausgebildet worden. Okay, aber das ist bei mir alles gar nicht so und ich dachte eigentlich, man kann der ganzen Esoterik auch ganz gut entgehen. Man kann da einen Bogen drum machen und dann berührt einen das nicht so und nervt auch nicht so. Und dann habe ich festgestellt, je älter ich wurde und dann fingen so die ersten Leute um mich herum an, Kinder zu kriegen. Und also spätestens dann hat es bei ganz vielen irgendwie ausgesetzt. Also die fingen dann an, ihren Kindern Globuli zu geben ohne Ende, aber auch schon in der Schwangerschaft sich irgendwelche Räucherstäbchen an irgendwelche Akupressurpunkte zu halten, damit irgendwas passiert. Und also wo ich dachte, sag mal, denk doch mal nach. Und kennst du jemanden, bei dem das geholfen hat? Oder ist es völlig absurd, das zu glauben? Denk doch mal einmal, hinterfrag das doch nur einmal eine Sekunde. Und dann habe ich irgendwann mehr oder weniger zufällig erfahren, dass es die Skeptiker gibt. Und dann war ich sehr froh, dass es organisierte Gleichgesinnte gibt.
Kannst du denn als Skeptikerin mit diesen Menschen dann irgendwie noch Umgang führen? Oder ist das so, wenn du die triffst mit ihren Kindern, die den Globuli geben, dass du bestimmte Themen einfach auslässt?
sagen wir mal so, mein Freundeskreis hat sich ein bisschen neu zusammengerappelt jetzt. Beziehungsweise die alten Freunde, wo ich dachte, okay, wir können jetzt nicht jedes Mal die Fronten gleich aufmachen, bei denen lassen wir die Themen inzwischen aus, ja.
Wollte ich auch gerade fragen, ne? Also so ein bisschen Toleranz ist ja doch trotz aller Wissenschaftsgläubigkeit vielleicht angebracht. Also man kann ja auch irgendwie vielleicht im Freundeskreis dann sagen, okay, in diesem Feld ist das meine Meinung und das ist nun mal deine Meinung oder geht das nicht?
Also ich von meiner Seite mache das so, also ich hatte ja dauernd mit so Leuten zu tun.
Und
ich sage auf der Bühne, ich habe auf der Bühne halt auch über Mond und über Homöopathie geredet und das, ich leite das immer ein mit dem Satz, das kann jeder machen, wie er will. Wir haben ja Glaubensfreiheit. Und solange die Leute hingehen und das so formulieren, dass ja, ich glaube, dass mir das hilft und mir tut das irgendwie gut, habe ich da kein Problem mit. Schwierigkeiten kriege ich immer nur dann, wenn die Leute das anfangen, wissenschaftlich zu formulieren. Weil dann frage ich nach, ach, das ist interessant, gibt es da eine Untersuchung zu? Oder wenn die anfangen und sagen, nee, geh nicht zum Arzt, probier es erstmal mit, keine Ahnung, was die dann da verschreiben. Und da habe ich dann, da ist dann der Punkt, wo ich dann immer sage, ja, jetzt mal langsam, vielleicht gibt es noch eine andere Lösung für eine Beule. Also es gibt Freunde, die halt dann sagen, Kind gefallen, Beule am Kopf. Ich gebe dann erstmal Annika-Kugeln und ich sag dann, ja, nimm's doch einfach auf den Arm. Das hilft auch. Also genau. Solche.
Genau, das mag ich auch. Das machen die Homöopathen, sagen immer, es müssen nicht immer gleich Antibiotika sein. Genau, und wenn ein Kind hinfällt, wer gibt da Antibiotika? Nur die Homöopathen, die schmeißen ihren Kindern immer gleich was ein.
Du hast gerade, Bernhard, angesprochen, da versuchen die das wissenschaftlich zu erklären. Und das genau ist ja der Punkt, Parawissenschaften. Können wir das nochmal irgendwie definieren, was das eigentlich ist?
Keine Rede.
Okay, wir machen lieber doch Musik.
Soll ich mal bei Wikipedia nachschlagen?
Pass auf, nehmt mal einen Schluck von diesem energetisierten Wasser. Julia, du kannst das leider nicht nehmen, weil du in Berlin bist.
Ja, ich habe hier ein Getränk, wo Koffein drin ist.
Das, ja, das tut vielleicht besser.
Oh, ja.
Nee, was sind Parawissenschaften?
Ich würde sagen, Parawissenschaften sind nicht wissenschaftliche Gedankensysteme, die sich als Wissenschaft tarnen, die aber keine wissenschaftliche Grundlage haben. Sei es durch das entsprechende Vokabular, sei es durch Verfahrensweisen. Also wenn jemand zum Beispiel, wenn ich bei YouTube mal schaue, wie Homöopathen die Welt erklären und wie die erklären, dass so ein Globuli wirkt, obwohl nichts drin ist, dann höre ich immer ungeheuer viel über Quanten und Ähnliches und frage mich immer, die wissen im Zweifel nicht, was Quanten sind, aber das klingt immer, das klingt total toll. Und wenn ich hier vorhin mal gegoogelt habe, diese Energetisierungskügelchen, die hier im Wasser sind.
Genau, das sind so Keramikröhrchen, das nennt sich effektive Mikroorganismen und irgendwelche Informationen sollen dadurch in dem Wasser gespeichert sein.
Ja, da sind bestimmt Mikroorganismen drin, weil...
Weil ich die angepackt habe.
Wenn man die anfasst, sind da garantiert Mikroorganismen drin. Aber wie effektiv die sind und wie das Wasser belebt ist und warum ich überhaupt Wasser beleben möchte, das weiß ich natürlich nicht. Ich habe mein Wasser lieber tot und ohne Mikroorganismen, das ist für die Verdauung besser.
Also im Zweifelsfall würde ich auch Wasser ohne Mikroorganismen vorziehen. Genau, ich würde auch sagen, das ist alles, was sich einen wissenschaftlichen Anstrich gibt und was somit auch tendenziell wissenschaftlich überprüfbar ist.
Also, und das ist genau eure Aufgabe, das macht ihr genau, untersuchen.
Also wir untersuchen oder wir sammeln Informationen, wo Leute das untersucht haben oder wir gucken uns das Gedankengebäude an, auf dem das steht und sagen hier, das und das ist an den und den Stellen, steht es im krassen Widerspruch zu dem, was wir sonst über die Welt wissen. Insofern ist es extrem unwahrscheinlich, dass das funktioniert.
Also als Beispiel, was ich auf der Bühne immer gebracht habe, ist zum Beispiel so eine Aussage wie, bei Vollmond kommen mehr Kinder auf die Welt. Das ist, das sagt man so, aber was man, glaube ich, nicht weiß, ist, dass das eine wissenschaftliche Aussage ist. Weil das kann ich ja überprüfen. Und dann gehe ich auf, erzähle ich halt, dass es, glaube ich, ein Kölner Arzt war, der das mal gemacht hat, mit einem total abgefahrenen mathematischen Modell ist der hingegangen, der hat eine Strichliste geführt und dann komplett komplexe Verfahren angewendet, hat die Striche gezählt und hat dann festgestellt, es kommen bei Vollmond genauso viele Kinder auf die Welt wie bei jeder anderen Mondphase auch. Und damit ist diese Aussage widerlegt. Und ich erzähle das auf der Bühne und es kommt nach der Show eine Hebamme zu mir und sagt, wissen Sie, ist aber trotzdem so. Und das ist halt so,
Ja.
Da ist halt dann der Punkt, wo ich sage, ja, dann ist es aber nicht mehr Wissenschaft, sondern ist es Religion. Und das Lustige war, ich habe dann mit ihr noch E-Mail-Kontakt gehabt und habe dann versucht, selber so eine Statistik zu bauen. Jetzt finde man im Internet eine Statistik über Geburtsdaten und ich habe nur eine über Bischofsgeburten gefunden, die wohl so eine Tabelle war, die ich dann einfach so Copy-Paste in Excel eingebaut habe, habe dann eine Sinuskurve drüber gelegt und ihr das geschickt und gesagt, guck mal, das ist total zufallsverteilt. Und dann sagte sie, naja gut, das sind ja auch Katholiken. Und es war dann immer.
Ja.
Also, und das ist halt so dieses wissenschaftlich klingen, aber sich dann nicht diesen Regeln unterwerfen wollen.
Und genau da ist es ja sozusagen so, dass die GWUP eine gewisse Dienstleistung auch bietet, weil es gibt auf eurer Homepage ein Lexikon, wo ich mir das angucken kann, wo ich Stichwörter nachschauen kann. Und dann habt ihr umfangreich gesammelt, welche wissenschaftlichen Untersuchungen gibt es dazu, wo wurde das widerlegt, welche Diskussionen gibt es. Das ist ja ganz praktisch für so Menschen wie mich, die eben immer wieder solchen Dingen begegnen und dann am Anfang nichts damit anfangen können.
Ja, das ist das, was wir, sag ich mal, für über die Webseite für das breite Publikum haben. Wenn jemand spezielle Fragen auch zu diesen parawissenschaftlichen Themen hat, unterhält die GWUP halt auch ein Zentrum für kritisches Denken, so heißt das, an das man sich mit Fragen und Nachfragen wenden kann und die wir nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Da gibt's auch eine recht große Bibliothek zu solchen parawissenschaftlichen Themen, auf die wir da zurückgreifen können.
Die GWUP ist ja ein eingetragener Verein und hat auch eine klassische Vereinsstruktur. Wie ist die GWUP aufgebaut?
Ich bin nur zahlendes Mitglied, das würde mich jetzt auch mal interessieren.
Wo ist mein Geld?
Was machen die da oben eigentlich?
Ja, genau. Die da oben wären ja zum Beispiel Ralf und Julia, weil sie beide im Vorstand sind.
Genau, die da oben... Ne? Ja, wir sind ein Vorstand und wir sind ungefähr an die 1300 Mitglieder im deutschsprachigen Europa, also Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Wenn ich jetzt in Oer-Erkenschwick gerne Kontakt zu Skeptikern hätte, schaffe ich das? Oder wo muss ich dann hin?
Wenn es in Oer-Erkenschwick andere Skeptiker gibt, dann gäbe es die Möglichkeit, an das Zentrum zu schreiben, beziehungsweise da an die Leute, die diese Mitglieder verwalten, und zu sagen, könnt ihr die vielleicht mal anschreiben? Ich würde gerne eine Regionalgruppe Oer-Erkenschwick aufmachen. Und dann kriegen die alle Mail. Dann muss man sagen, in welchem Postleitzahlenbereich, und dann kriegen die alle Post, ob sie da hingehen wollen. So habe ich das in Hamburg gemacht.
Ja, wir haben zum Beispiel, es gibt in Köln eine Regionalgruppe, es gibt bei Oer-Erkenschwick, fällt mir ein, dass wir eine Regionalgruppe in Rhein-Ruhr haben, die sitzen allerdings eher in Essen. Es entsteht gerade momentan Regionalgruppen an verschiedenen Stellen, also zum Beispiel in Münster oder so.
Was macht man denn in so Regionalgruppen? In einem Verein klassisch gibt's ja einen Stammtisch. Habt ihr den auch?
Ja, also
selbstverständlich.
Bingo!
Es gibt mit Sicherheit auch einen Protokollführer und einen Kassenwart.
Ja. Nee,
kein Protokollführer?
Ja, nee, gibt es nicht. Also wir haben ja, wir haben ja eine relativ schlanke Struktur als Verein. Also es gibt im Prinzip nur einen Vorstand, nämlich den Vorstand der GWUP. Die Regionalgruppen haben eine ganz lockere Struktur, da trifft man sich halt einfach. Hier in Köln zum Beispiel ist es so, wir treffen uns, wir haben alle zwei Monate Stammtisch und alle zwei Monate eine Veranstaltung unter der Bezeichnung Skeptics in the Pub, wo jemand einen wissenschaftlichen oder skeptischen Vortrag hält in der Kneipe, also genauer gesagt in einem richtigen Pub. So dass wir jeden Monat eine Veranstaltung haben, und mit der Organisation ist man dann dazwischen immer beschäftigt, aber das läuft einfach, das läuft ohne eine echte Struktur.
Verstehe.
Genau, aber um alle Vorurteile zu bestätigen, haben wir selbstverständlich bei unseren Mitgliederversammlungen einen Protokollführer und auch bei den Vorstandssitzungen haben wir einen
Protokollführer. Da muss man ja auch zu eurer Verteidigung sagen, im Vereinsrecht muss man das doch haben, oder?
Ja, genau, muss man auch haben. Und natürlich haben wir auch einen Kassenwart. Also es darf jetzt nicht, aus dem Vorstand darf nicht jeder in die Kasse greifen, wie er will. Ja.
Ich dachte auch, das bezöge sich mehr auf die Regionalgruppen. Nee. Und bei den Regionalgruppen,
da gibt's das nicht, da ist das lockerer,
alles
nicht,
das aber läuft alles locker. Natürlich müssen wir uns ans Vereinsrecht halten, insbesondere weil wir auch als gemeinnützig anerkannt sind. Und ja. Das
sonst Finanzamt, könnte da jemand skeptisch werden, zum Beispiel das Finanzamt.
Ja, genau, wenn das Finanzamt skeptisch wird, ist das unangenehm.
Genau, wir haben jetzt den Verein und die Strukturen so ein bisschen uns angeschaut. Gerade schon anklang das Thema Homöopathie. Das ist ja so das mitgrößte, mit dem ihr euch so auch beschäftigt, was Parawissenschaften angeht. Da wollen wir gleich mal drauf schauen. Jetzt wollen wir ein bisschen Musik hören, und zwar Musik, die Bernhard Hohecker sich gewünscht hat.
Ja.
Das ist Van Canto.
Van Canto,
Van Canto. Genau. Ja, was ist das für eine
Truppe? Also ich bin totaler Heavy-Metal-Fan.
Aha.
Und Van Canto ist eine A Cappella-Metal-Band. Das heißt, die machen alles, das wird alles mit der Stimme gemacht, bis auf das Schlagzeug. Da haben sie mir erzählt, die hätten beim Casting, also das war so ein Projekt, haben sie versucht, auch das Schlagzeug mit dem Mund zu machen. Und die sind alle ohnmächtig geworden.
Ja, das glaube ich.
Das ging nicht, Atemprobleme. Da kann die Biologin vielleicht gleich was zu erzählen.
Wir hören jetzt erstmal Van Canto, Rain. Die Redaktionskonferenz in D-Radio Wissen. Wir haben Skeptiker zu Gast. Bernhard Hohecker hat sich dieses Lied gewünscht, was wir gerade gehört haben. Rain Van Canto heißt die Gruppe. Ralf Neugebauer ist hier, auch Skeptiker und Richter. Julia Offe ist in Berlin zugeschaltet. Und wir haben gerade schon mal angesprochen, als wir über die GWUP, die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, gesprochen haben, ein Thema, was euch öfter beschäftigt, nämlich die Homöopathie. Und Julia hat gesagt, als ihre Freunde Kinder bekommen haben, da kam das bei ihr auch vor. Und genau das kann ich bestätigen. Ich habe 2 Kinder und mit der Hebamme kam Homöopathie auch irgendwie ins Haus. Ne? Das bleibt dann nicht aus. Ist ja auch irgendwie praktisch. Als Schwangere darf man keine Medikamente nehmen oder ganz wenig Medikamente nehmen. Und Säuglingen will man ja auch keine Medikamente geben. Und dann scheint doch Homöopathie irgendwie sinnvoll. Nur was ist Homöopathie eigentlich?
Ja gut, aber das, was du jetzt sagst, scheint sinnvoll. Natürlich scheint es sinnvoll, wenn ich keine Medikamente nehmen soll, dass ich dann Homöopathie nehme, weil da ja kein Medikament drin ist. Aber ich kann ja nicht nichts nehmen, nur damit ich nicht etwas nehme.
Also du hast gerade schon gesagt, besser das Kind auf den Arm nehmen.
Ja.
Nee, aber tatsächlich, gibt es irgendwie eine Definition, was Homöopathie ist? Samuel Hahnemann hat das ja erfunden, ne?
Ja,
und wie würdet ihr das als Skeptiker bezeichnen? Was würdet ihr sagen?
Ja, es gibt die klassische Homöopathie. Das ist das, was Hahnemann macht. Aber nicht alles, was heute als Homöopathie läuft, ist klassische Homöopathie. Generell kann man ist Homöopathie das, was vom Denkgebäude her auf zwei wesentlichen Prinzipien beruht, nämlich einmal dem Ähnlichkeitsprinzip, das besagen soll, dass Stoffe, die bei einem Gesunden bestimmte Symptome hervorrufen, sie bei einem Kranken heilen. Das sind dann teilweise ganz aberwitzige Symptome, wie dass man Feenbilder sieht oder sowas. Das wird das kann man dann mit Homöopathika bekämpfen. Das ist das eine. Und das zweite Prinzip ist das Prinzip der Potenzierung. Das heißt, das ist umso wirksamer, je weniger drin ist. Kurz gesagt, bei der Potenzierung geht es darum, dass in einem festgelegten, ich hätte jetzt beinahe gesagt ritualisierten Verfahren, eine Ursubstanz oder eine Ausgangssubstanz mit reinem Wasser vermischt wird, und zwar bis zu einer, also bis zur Unkenntlichkeit. Also ich habe hier zum Beispiel zufällig Arsen, ein Globulin.
Ein hochgiftiger Stoff.
Ein ziemlich giftiger Stoff, Arsenicum Album C30.
Zahl ist die Verdünnung, ja?
Diese Zahl ist die Verdünnung. Potenz. Und C30 heißt, man nimmt ein Teil Arsen und 100 Teile Wasser und vermischt das gut. Dann hat man C1. Und das macht man 30, dann nehme ich von diesem von dieser Flüssigkeit etwas, tue es wieder mit 100 Teilen Wasser zusammen und vermische es. Und das mache ich 30 Mal. Dann habe ich 1 zu 10, habe ich eine Verdünnung von 1 zu 10 hoch 60 und da ist dann zumindest können wir praktisch das mal, nichts mehr drin.
Ist das ein See und ein Tropfen oder ist das ein Meer?
Ja, das ist so das halbe Universum, nicht?
Ich glaube, das halbe nicht ganz. Ich habe jetzt eine Zahl von 10 hoch 80 Moleküle gibt es, Atome gibt es im Universum im Kopf. Es kann auch 10 hoch 60 sein, da hört es bei mir dann irgendwie auf, logisch zu klingen. Ja, aber es ist sehr viel. Im See kommt man dann nicht mehr hin.
Das heißt aber ja auch natürlich, dass der Stoff da gar nicht mehr nachweisbar ist. Das heißt, es ist auf jeden Fall nicht giftig, was du da hast, genau. Wenn es C3 ist. Ja.
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 Aber
Hahnemann macht das auch genau mit Absicht, weil er halt weiß, dass Arsen zu geben jetzt nicht so hilfreich ist, weil das einen im Zweifelsfall noch kränker macht. Und der hat dann gesagt, man muss das verdünnen, damit das sozusagen wirkt, ohne selbst schädlich zu sein.
Naja gut, aber in der Schulmedizin werden teils ja auch Giftstoffe in Anführungsstrichen zur Anwendung gebracht, die dann in bestimmten, sagen wir mal, Dosierungen ja eben nicht giftig sind, sondern irgendwie heilen. Oder liege ich da falsch? Also um bei dem Beispiel Arsen jetzt zu bleiben.
Ja, ich würde in der Medizin das nur so, also zumindest habe ich das so immer verstanden, dass ich kann einen bestimmten Wirkstoff nehmen, der wirkt so stark, weil ich ihn sehr, sehr intensiv nehme, dass er mich tötet und dann reduziere ich ihn so weit, bis er gerade noch wirkt, aber nicht mehr schädlich ist oder schon wirkt, aber nicht mehr schädlich ist. Aber ich gehe nicht hin und sage, und wenn ich ihn jetzt noch weniger nehme, dann steigt die Wirkung.
Genau, also grundsätzlich gibt es in der richtigen Pharmakologie immer so eine Dosis-Wirkungskurve und über einen bestimmten Bereich hinweg wird die Wirkung stärker mit der Dosis und nicht im nicht mit dem Kehrwert der Dosis, wie es in der Homöopathie sein soll.
Lustigerweise war ich heute noch bei einem Arzt, bei einem ausgebildeten Arzt, der homöopathisch behandelt. Und ich habe im Wartezimmer gesessen und mir da so ein kleines Heftchen genommen, das da lag. Und da stand nun mal genau nach Herrn Hahnemann die Homöopathie erklärt drin. Und da stand eben drin, gut, die Schulmedizin sagt, je höher die Dosis, desto stärker die Wirkung. Die Homöopathie sagt eben, je verdünnter in dem Fall die Dosis, desto stärker die Wirkung. Natürlich ist das irgendwie auch eine Glaubensbotschaft. Trotzdem, warum nehmen dann so viele Menschen homöopathische Mittel?
Ja, das ist eine spannende Frage. Das kommt ja an bei den Leuten. Homöopathie boomt. Ich habe es angesprochen, was Kinderkriegen angeht. Wenn man in einem ganz normalen deutschen Krankenhaus im Kreißsaal ist und die Frau braucht ein bisschen was, weil das Kind eben noch nicht rauskommt, dann kommt da eine Hebamme an, vielleicht sogar eine Ärztin und sagt, hier, nehmen Sie doch mal das, das hilft. Und das sind dann diese kleinen Kügelchen, die ich jetzt auch auf der Hand habe. Und die helfen dann oder sollen helfen. Also es ist ja weit verbreitet in der Gesellschaft und fest verankert, ne?
Ja. Und genau dadurch, das bestärkt natürlich auch nochmal den Placebo-Effekt, also der Effekt, auf dem diese Mittel tatsächlich wirken. Also viele Leute denken, ja Placebo, ich bilde mir das doch nicht ein, aber Placebo ist keine Einbildung.
Ein mächtiger Effekt.
Placebo ist viel, viel mehr und sehr komplex. Und wenn jemand ankommt wie eine Schwester oder eine Ärztin und man selbst ist ja auch nicht gerade in der Lage, dass man jetzt groß diskutiert und kritisch hinterfragt, wenn man gerade ein Kind kriegt, und sagt, das hilft, dann hat das einen starken Einfluss. Und Schmerzen sind zum Beispiel was sich auch relativ leicht durch Placebos beeinflussen lässt.
Also das heißt, wir können festhalten, Homöopathie wirkt, nämlich placebomäßig.
Sie wirkt genau. Wie jeder andere Placebo auch und Placebos wirken halt.
Bei der Homöopathie ist es ja auch noch so, dass die Anwendung meistens mit besonderer Fürsorge zusammenhängt. Also ein Heilpraktiker nimmt sich viel Zeit, ein homöopathischer Arzt nimmt sich mehr Zeit meistens als ein Schulmediziner und das verstärkt dann den Effekt.
Ne? Ja, das ist
alles. Also das dramatisch verstärkt es den Effekt und dass man das selbst bezahlen muss, verstärkt den Effekt auch noch.
Auch noch?
Ja, was teurer ist, wirkt besser als Placebo.
Ist auch bei Make-up so, ne?
Dann wundert mich aber, dass die Pillen so klein sind, diese Globuli, das sind ja ganz kleine Perlchen, weil man weiß ja auch, dass große Tabletten auch besser wirken, ne?
Das stimmt, ja.
Das Lustige ist halt nur, ich war mal in irgendeinem Urlaub und da waren halt auch welche, die sich über Globulis unterhalten haben. Und dann habe ich einfach nur gefragt, wie nehmt ihr die denn? Und dann gibt's die einen, die legen die in die Hand, dann sagen andere, das darf man auf gar keinen Fall machen, weil das dann die Wirkung verliert. Man muss auf jeden Fall einen Metalllöffel nehmen oder es geht gar nicht. Deshalb besser ein Plastiklöffel, die Plastik ist ein Kunststoff. Also das ist halt auch total undefiniert. Mhm. Also ich habe es nicht hundertprozentig durchschaut. Und ich war einmal bei einem Arzt, also da musste ich hin wegen so einer Filmausfallversicherung und habe natürlich dann dummerweise irgendwas gesagt, wie, naja, mit Homöopathie ist aber albern, hahaha. Und dann guckt er mich an und sagt, wissen Sie, wenn Sie einmal so einen Wirkstoff mit einem Stößel zerrieben haben, dann merken Sie, dass da irgendeine Kraft drin ist. Okay. Und dann frage ich mich halt, warum hat der Mann studiert? Mhm. Also, oder was hat der studiert? Also, weil gerade Medizin ist ja eigentlich, hat ja viel mit Statistik zu tun und mit Auswertungen von Zahlen. Und wieso man dann aber etwas anhängt, was dem komplett widerspricht, hat sich mir einfach nicht erschlossen. Also ich verstehe es nicht.
Also Medizin ist kein naturwissenschaftliches Studium. Also ich vermeide es, Mediziner zu bashen, aber manchmal geht es nicht anders. Also die lernen relativ wenig darüber, wie man Daten erhebt und wie man Wissenschaft betreibt und wie man Studien auswertet. Aber sondern Medizin ist auch in ganz weiten Fällen einfach eine Erfahrungswissenschaft.
Wie sieht das bei Pharmazeuten aus? Weil es ist ja so, da verdienen ja auch Leute dran und die Apotheken verkaufen das. Und ich habe es schon öfter erlebt, dass ich gesagt habe, ich brauche eine Wundsalbe. Meine Tochter hat so sich aufgeschürft und ich wollte da irgendwas haben, was ich drauf tun kann. Und dann kriege ich eine homöopathische Wundsalbe angeboten von einer Apothekerin.
Ja,
das sind doch auch studierte Menschen.
Ja, das ist richtig. Und Apotheken müssen zunächst mal Homöopathika vorhalten und müssen die auch abgeben. Da gibt es einen Kontrahierungszwang. Das hängt damit zusammen, dass nach dem deutschen Arzneimittelrecht homöopathische Mittel apothekenpflichtig sind. Und deswegen kann man die in der Apotheke bekommen. Ob die Apotheker, die tatsächlich daran glauben, dass das wirkt,
das ist eine andere Frage.
Weiß
ich Zweifel
nicht.
Ist es die Gewinnspanne, ne, die vielleicht größer ist bei dem Präparat, weswegen ich das angeboten kriege und nicht eine normale Salbe.
Beziehungsweise die Kunden, die sonst wegbleiben, wenn man das gar nicht anbietet. Mhm. Aber es ist natürlich trotzdem im Ermessen des Apothekers, ob man hingeht und sagt, ich habe eine Schürfwunde, was empfehlen Sie? Und dann könnte jeder Apotheker auch was Vernünftiges empfehlen. Also oder sagen, es ist nicht so schlimm. Heilt von selber wieder.
Also ich habe mal einen Kinderarzt gefragt, ob er homöopathische Mittel auch vergibt. Und er meinte, er hält das für totalen Unsinn, aber er vergibt sie, weil oft die Erwartung der Eltern ist, wenn der Arzt mir kein Medikament gibt, dann hat er mir nicht geholfen. Also wenn der Arzt sagt, das wird von alleine, die Beule geht von alleine weg, dann denkt der, also Beule geht nicht, aber das Fieber geht von alleine weg, dann denken Eltern, der Arzt hilft mir nicht. Ich muss etwas nehmen, damit mir danach geholfen wird. Und dann sagt er, dann gebe ich denen lieber irgendein Mittel, von dem ich weiß, das schadet nicht, das hilft denen auch nicht, das geht eh von alleine weg, bevor die zu einem anderen gehen, der dann irgendwie, keine Ahnung was
macht. Das hat unser Kinderarzt auch gesagt, aber gar nicht bei Homöopathie, sondern bei Hustensäften. Er sagte, dass es kaum Hustensäfte gibt, die wirklich helfen bei Kindern und die sinnvoll sind. Aber er sagt, hat unserem Kind keinen verschrieben, aber er hat gesagt, dass viele Kollegen das machen, um die Eltern zu beruhigen. Ja. Weil die Eltern das brauchen, dass sie ihrem Kind was Gutes tun können, weil sie so gewöhnt sind, Medizin zu verabreichen und dann eben der Effekt sozusagen bei den Eltern bewirkt wird und nicht beim Kind.
Den würde ich aber auch nicht unterschätzen. Also dass ich, wenn ich in irgendwelchen Interviews sage, ja, ich finde Homöopathie doof, dann kriege ich natürlich sofort E-Mails und da gibt es immer zwei Argumente, die immer kommen. Also zwei Beispiele kommen immer, mein kleines Baby weiß ja gar nicht, was passiert, aber es hilft trotzdem und dann irgendwann kommt der Hund.
Ja.
Der jetzt besser verdaut, der weniger bellt und der irgendwie, keine Pferde, Ahnung, der auf einmal wieder vier Beine hat.
Für alle Tiere. Ja.
Und ich erkläre das dann immer so, dass das Placebo halt jetzt nicht nur die Wirkung ist, ich glaube, dass das so ist, sondern das gesamte Verhalten ändert sich einfach. Also wenn ich jetzt auf einmal hingehe und mein Kind dann auf den Arm nehme, weil ich diese kleinen Kügelchen da langsam hineingeben muss und es dann wieder hinlege und es dann wieder nehme, dann strahle ich eine ganz andere,
eine Form von Fürsorge.
Von Fürsorge aus, von Nähe aus, die dem Kind auf jeden Fall nicht schadet, auf jeden Fall gut tut.
Deswegen gibt's ja die Doppelblindstudien, ne, in der Pharmakologie, wo dann eben ausprobiert wird. Also da weiß der Verabreichende nicht, ob da der Wirkstoff drin ist oder nicht, damit sein Verhalten sich nicht verändert.
Und das finde ich das finde ich sehr spannend, weil die Leute, also wenn du mit denen diskutierst, kommt irgendwann, also nachdem das Kind durch ist, der Hund durch ist und kommt dann irgendwann der was dann noch kommt, ist ein Beispiel von jemandem, dem es echt schlecht geht. Der hatte irgendwie mehrfach Krebs und hat das genommen, dem ging es trotzdem gut, wo man gar nichts mehr sagen kann. Weil man kurz, also das ist dann einfach ein Einzelschicksal, was man nur bewundern kann, wenn Leute das irgendwie durchstehen. Aber irgendwann kommt dann, und die böse Pharmaindustrie, die lügen ja auch und die Sachen stimmen überhaupt nicht, die Untersuchungen. Und das ist dann immer der Punkt, wo ich frage, also du bist der Meinung, weil die das falsch machen, brauchst du auch bei den homöopathischen Mitteln keine Untersuchungen. Weil den Fehler, den ich den Homöopathen vorwerfe, dass sie es eben nicht wissenschaftlich untersuchen, Doppelblindstudien und vorher ansagen, was möchte ich eigentlich für ein Ergebnis haben, dass ich halt nicht so ein Hiddenfall-Problem kriege. Dasselbe erwarte ich natürlich auch von der traditionellen westlichen Medizin, wie ich sie gerne nenne. Das sollen die da genauso machen. Also es wird ja nicht, ich sage ja nicht, Pharmaindustrie ist total geil, sondern man hat Anspruch an Erkenntnis oder an Erkenntnismethoden.
Und wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, nur um mal irgendwie nochmal irgendwie eine Lanze, nein, nicht eine Lanze für die Homöopathie zu brechen, aber diesen Placebo-Effekt, den gibt es ja auch in der Schulmedizin. Also es gibt ja auch ganz beliebt Studie zu Knie-OPs, wo dann irgendwie beim einen nur so ein kleines Löchlein gebohrt wird und beim anderen wird die Knie-OP dann doch gemacht. Also auch solche Blindstudien, wo dann aber beide hinterher rumspringen und sagen, mein Knie tut gar nicht mehr weh. Toll. Also das gibt's ja auch. Also der Placebo-Effekt, der kann ja nichts für die Homöopathie und auch umgekehrt nicht.
Nee, also der ist sogar ganz stark. Also mit jedem Aspirin, was man nimmt, hat man die volle Ladung Placebo-Effekt dazu.
Ja. Aber und da ist die Forschung ja auch gerade am Anfang sozusagen oder da konzentriert sich gerade eine Menge Forschung auf den Placebo-Effekt, ne, wenn ich das richtig verstanden habe, weil das ein spannendes Feld ist, was man vielleicht auch nutzen kann.
Ja, man kann den Placebo-Effekt aber auch nutzen mit einem auch ansonsten wirksamen Präparat, denn der Placebo-Effekt ist dann ja auch da. Und das, was eben angesprochen worden ist, was ein Problem ist, ist, dass die Mediziner nach dem Finanzierungskonzept unseres Gesundheitssystems einfach eigentlich nicht genug Zeit haben, um sich um ihre Patienten zu kümmern. Denn wenn sie die Zeit hätten und wenn man ihnen das auch entsprechend bezahlen würde, wie man eine homöopathische Anamnese bezahlt, dann würde sich diese Notwendigkeit, Homöopathika zu nehmen, ja gar nicht in dem Maße stellen. Was ich nochmal eben von anmerken wollte, ist, es gibt halt vieles, was als Homöopathie läuft. Und nicht alles hält sich an die Regeln von Hahnemann. Also das, was ich eben gesagt habe, ist das, was Hahnemann gesagt hat. Aber es gibt auch Homöopathen, die sagen, es ist mir doch egal, was der alte Hahnemann da gesagt hat. Wenn ich damit Geld verdienen kann, mache ich es auch anders. Es gibt also auch zum Beispiel Niedrigpotenzen.
Also das heißt, wo die Verdünnung nicht so hoch ist?
Wo die Verdünnung sehr gering ist. Zu meinem Staunen habe ich zum Beispiel festgestellt, dass es dieses Arsenicum-Album, was ich hier habe, unter anderem in der Potenz D2, das ist Verdünnung 1 zu 100, gibt. Damit würde ich mir vielleicht nicht unbedingt eine Überdosis geben.
Das habt ihr mal als Aktion gemacht.
Weil da könnte was drin sein.
Ihr habt so eine Aktion gemacht, richtig?
Wir
Überdosis
haben so
gegeben.
Aktion
ihr, habt gemacht. Ihr habt Homöopathika gegessen in größeren Mengen.
Nur ganze Flasche.
Aber das würdest du mit der D2 Arsen vielleicht nicht machen?
Das würde ich nicht mit D2 machen. Mit dem C30 hier hätte ich keine Probleme. Da kann ich gerne mal einen Mund voll nehmen. Und dann gibt es...
Das mache ich jetzt auch mal.
Was der...
Solange ihr euch vergiftet. D2, also 100, 1 zu 100, das heißt in 100 Liter Wasser ist 1 Liter...
Ja.
Arsen. Das heißt, in einer Badewanne schüttet man 1 Liter Arsen und dann nimmt man das. Das wäre jetzt D2.
Das wäre theoretisch D2.
Davon
ist aber natürlich in den 10 Gramm Kügelchen auch noch wieder weniger drin, weil also in den 10 Gramm Kügelchen sind 0,01 Gramm dieser Dilution, heißt das, glaube ich.
Ich möchte jetzt mal
0,1.
0,01, ich habe hier die Packung.
In 10 Gramm müssen 0,1 bei einer 1 zu 100 Verdünnung sein.
Also Entschuldigung, in 1 Gramm Streukügelchen.
Genau. Und man nimmt ja auch nicht ein ganzes Gramm, sondern man nimmt ja nur, ich weiß nicht, was so ein Teil.
Das Lustige ist ja, dass ihr als Skeptiker zu absoluten Experten werdet. Ihr könntet ja mir jetzt, wenn ich Homöopathie bräuchte und wollte, alles sagen, wie das geht und so. Ich nehme jetzt mal Brechnuss, ja? Wie heißt das? Nux Vomica.
Ja.
Das ist ja auch typisch homöopathisch, hilft, ich sag's jetzt mal, gegen Verdauungsbeschwerden, Streitsucht, Kater, Hämorrhoiden,
genau.
Migräne, verklebte Augenlider, Erkältung, Darmverschluss, Prostatabeschwerden, Nierenkolik, Impotenz und deswegen habe ich es gewählt. Nein, Quatsch. Testikelschuss, ja, Harnträufeln und Akne.
Aber es steht ja nicht drauf. Ne? Also im Beipackzettel darf ja nicht draufstehen, dass es irgendwo gegen hilft.
Nee, das habe ich jetzt recherchiert.
Recherchiert, genau. Also das war ganz lustig, als wir damals diese Aktion gemacht haben in Hamburg und uns also ein ganzes Fläschchen eingekippt haben, waren wir morgens auf der Reeperbahn in der Apotheke und haben uns da versorgt mit den Mitteln. Und die haben erzählt, dass das Nux Vomica total hoch im Kurs steht bei den Leuten, die sozusagen direkt nach dem Club da einmal in der Reeperbahn nochmal irgendwas gegen den Kater haben wollen.
Nach dem Ecstasy dann noch ein bisschen Nux Vomica. Das gefällt mir sehr gut. Ich möchte jetzt mal noch ein bisschen Musik spielen und zwar ein Lied, was ich mir ausgesucht habe. Es passt zum Thema. Es heißt Dr. Feelgood und ist von der unglaublichen Aretha Franklin. Aretha Franklin, Dr. Feelgood. In der Redaktionskonferenz in D-Radio Wissen zu Gast Bernhard Hoeker, Comedian und Skeptiker, Ralf Neugebauer, Richter und Skeptiker, Julia Offe, Biologin und Skeptikerin. Wir sprechen über Esoterik. Wir haben gerade über Homöopathie gesprochen. Und da möchte ich nochmal auf das Lied zurückkommen. Sie singt da I don't need no doctor. Ich brauche nur jemanden, der mich in den Arm hält. Jemanden, der gut für mich ist und dann geht's mir besser. Ich brauche keinen Arzt. Die Frage kann man ja auch, was Homöopathie angeht, stellen. Es gibt viele Leute, die das nutzen, die das gut finden, die das Gefühl haben, es hilft ihnen und dies ihnen, haben wir ja festgestellt, vielleicht auch wirklich hilft durch den Placebo-Effekt. Was ist denn das Problem? Warum sollen die Leute denn das nicht einfach machen, wenn es ihnen hilft und warum lassen wir die nicht in Ruhe?
Es gibt eigentlich zwei Gründe, finde ich, die dagegen sprechen. Einmal, dass die Leute unter Umständen eine notwendige medizinische Behandlung halt verschleppen, weil sie sagen, ich nehme was Homöopathisches und warte und warte und warte so lange, bis es schlimmer geworden ist, die Krankheit. Also da gibt es auch Fälle, die bekannt sind von Eltern, deren Kinder dann wirklich ausgewachsene Lungenentzündungen haben und kaum noch Luft kriegen und ins Krankenhaus müssen, weil die Eltern halt nicht früh genug Antibiotika dagegen gegeben haben.
Ja.
Und das andere ist, das ist vielleicht ein bisschen komplexer. Das ist, dass die Krankenkassen das bezahlen und dadurch, dass es in Apotheken abgegeben wird oder werden muss, sozusagen der Staat das fördert, finde ich, ist ein Problem. Warum sollte der Staat fördern, dass wir Sachen einnehmen, die auf einer Vorstellung von geistartigen Kräften beruhen? Also ich finde, der Staat fördert damit Unwissenschaftlichkeit und Volksverdummung.
Also ich finde, dass, wenn man das Prinzip durchzieht, ist es so, also ich habe zum Beispiel letztens Kopfschmerzen gehabt und habe mir dann eine alte Traumschiff-CD angeguckt und danach waren die Kopfschmerzen weg. Das ist mir zweimal passiert und jetzt überlege ich, ob ich die Rechnung für die Traumschiff-Staffel vielleicht einfach mal meiner Krankenkasse einreiche, weil das hat ja geholfen. Ja. Das ist das Prinzip.
Das ist auch das Prinzip, Gleiches mit Gleichem behandeln. Ich hätte gedacht, dass man Symptome davon kriegt, wie Kopfschmerzen.
Aber du kannst die dann nur einmal einreichen, ne? Für die restlichen Kopfschmerzen deines ganzen Lebens.
Nee, pro Quartal mache ich das dann wahrscheinlich. Oder pro Folge wahrscheinlich. Genau.
Ja, ich möchte hier nochmal sagen, was wir bei der 1023-Aktion hier in Köln hatten. Das war die Aktion, wo wir uns eine Überdosis gegeben haben und das haben Skeptiker auf der ganzen Welt gemacht und in Deutschland ist das sehr kritisch beobachtet worden vom Deutschen Zentralverband Homöopathischer Ärzte und da war unter anderem auch waren zwei Ärztinnen vom Deutschen Zentralverband Homöopathischer Ärzte da, sehr sympathische Damen, wir sind nachher noch zusammen Kaffee trinken gewesen. Man sieht also, man spricht auch durchaus miteinander. Und da kann ich sagen, ja, wenn ich mal ein bisschen schlecht drauf bin und dann Globuli nehme, also ich würde dann keine Globuli nehmen, das ist nicht so schlimm. Kann ich aber auch einen Kölsch trinken, nicht? Dann geht's mir auch besser.
Am nächsten Tag
wenn
nicht.
Wenn ich aber, wie diese eine der Ärztinnen da dann auch gesagt hat, ein Kind, das Masern hat, das mit Globuli behandle, dann finde ich, hört der Spaß auf und dann wird es auch gefährlich. Und das meine ich, da kann man eben, Masern kann man eben nicht nur mit dem Placebo-Effekt
gut, behandeln. Aber das sind ja Extreme, die ihr angesprochen habt.
Ja,
ne?
Und ich
was
frage
denn,
mich...
Was ist denn mit der Frau, die zum Beispiel, ich habe gestern noch mal rumtelefoniert und mit Leuten sprechen wollen, die eben homöopathisch sich behandeln, die das gut finden, die das machen, weil ich diesen Einblick gerne haben wollte. Was ist denn mit der Frau, die sagt, Homöopathie hat mir total geholfen. Mir ging es richtig dreckig und zwar psychisch. Und ich hätte wahrscheinlich heftige Psychopharmaka bekommen. Nur habe ich Homöopathie ausprobiert und mir geht es gut. Und ich kann damit gut über die Runden kommen, bin locker und alles ist super. Warum kann man dir das nicht zugestehen, dass sie das einfach macht?
Ja, für sie selber ist das ja okay. Also das ist halt dieses, wenn es mir total gut tut, durch den Wald zu laufen bei einem Migräneanfall, dann soll man das machen. Es ist nur schwierig, jemandem anderen zu sagen, du hast Migräne, lauf jetzt durch den Wald. Weil vielleicht hat der einfach auch ein anderes Problem. Und die Probleme tauchen, finde ich, immer nur dann auf, wenn man halt alternative Sachen, also die eigentliche Alternative zur Homöopathie, wenn man die einfach ausschließt. Und das Problem ist ja, es geht ja nicht nur darum zu sagen, Homöopathie ist schlecht und Pharmazie ist total gut. Sondern es geht, ich finde, entscheidend ist diese Denke, diese Methode, dass man genau solche Sachen halt überprüft. Also, wie gesagt, ich mache etwas und danach etwas anderes und dann geht es mir besser. Das heißt aber nicht, dass das inhaltlich zusammenhängt, das kann doch einfach Zufall sein. Und das dann auf andere Sachen übertragen, das ist einfach gefährlich. Also ich meine.
Das heißt, ihr habt Angst, dass sozusagen diese Denke, die dahinter steckt, diese unwissenschaftliche Denke, dass die sich überträgt und so weit Fuß fasst, dass eine Gesellschaft Schaden nimmt oder Menschen Schaden nimmt.
Ich finde es grundsätzlich falsch, wenn die Gesellschaft dafür zahlt, dass Leute wissenschaftliche Behauptungen aufstellen. Das soll jeder machen, das ist völlig okay. Aber
ich finde, man muss ja dieses Persönliche vielleicht auch unterscheiden von dem, was irgendwie gerade gesagt wurde. Jetzt wird es dann vielleicht gefährlich, weil ich mal meinem Kind das Masern habe, Globuli gebe, wobei ich mich umgekehrt auch frage, das war ja die Gegenrechnung, wie viele Leute gibt's, die nehmen schulmedizinische Medikamente in einer Art Missbrauch, die dann zu Schaden führt. Also das müsste man ja dann quasi gegenüberstellen, finde ich, wenn man jetzt davon redet, von falschem Gebrauch von diesen Mitteln.
Also wenn man davon ausgeht, ich nehme entweder Globuli oder eine Chemotherapie, dann, wenn das die einzigen beiden Alternativen sind, dann muss man natürlich gucken, aber genau das ist ja das, was ich will, dass die Leute das genau untersuchen, was von den beiden führt häufiger zu einer Heilung. Aber das passiert ja nicht.
Skeptisches Denken
fördern. Skeptisches Denken.
Kritisches Hinterfragen fördern. Ja. Ich möchte noch mal ein bisschen Musik spielen, und zwar Musik, die sich Julia gewünscht hat. The Vaccines heißt die Band und Wetsuit heißt der Song. Was ist das für eine Band und was verbindest du mit ihr?
Das ist, ich mag die einfach gerne. Das ist eine britische Band, die ich gerade gerne höre. Und die sind, heißt übrigens Vaccines. Das gleiche heißt, sind Impfstoffe. Und der Titel passt ja ganz
dann
gut.
Dann haben wir ja auch noch das mit der Sendung verbunden. Hören wir mal rein. Das ist praktisch, dann brauche ich es nicht mehr selber sagen. Zu so einer Redaktionskonferenz, da gehört ja auch, dass die Redaktion zusammenkommt. Online ist hier, Moderator ist da, fehlen noch die Nachrichten.
Die sind jetzt hier, genau.
Ann-Kathrin Horn ist da mit den Nachrichten. In der Redaktionskonferenz haben wir ja nicht die Nachrichten wie gewohnt so, dass sie runtergebetet werden sozusagen, sondern wir schauen mal so ein bisschen dahinter und schauen mal, was die Nachrichtenlage so macht.
Genau.
Und du erzählst uns jetzt mal, was war denn das Ereignis des Tages heute?
Mehrere. Ich habe jetzt 4 Themen mitgebracht. Also ich fange mal mit Deutschland an. Da ging es heute vor allem um die Islamkonferenz. Die hat heute begonnen und die wird vom Bundesinnenministerium organisiert, also ausgerichtet. Und das hat für Kritik gesorgt, weil mehrere Islamverbände dem Innenminister Hans-Peter Friedrich vorgeworfen haben, dass bei der Konferenz eben das Thema innere Sicherheit ein Hauptpunkt ist und dass eben dadurch der Islam immer in die Richtung Terrorismus, Extremismus gestellt wird.
Sodass das immer miteinander verbunden wird.
Genau, eigentlich ist sie ja dafür da, den Austausch zwischen dem Staat und den Muslimen zu verbessern. Ein weiteres Thema aus Deutschland ist, dass 2012 sind so viele Menschen nach Deutschland gezogen wie seit 17 Jahren nicht mehr, nämlich 13% mehr als noch 2011 und insgesamt 1,1 Millionen Menschen und die meisten kamen aus Südeuropa und Osteuropa und besonders stark gestiegen ist die Zahl, kann man fast vermuten, wie aus Krisenländern wie Spanien, Griechenland, Portugal und Italien. Aus dem Ausland haben wir jetzt auch gerade wieder die Syrien an der Nummer 1. Dort hat die UNO mitgeteilt, dass mittlerweile mehr als 4 Millionen Menschen auf der Flucht sind in Syrien selbst. Und das ist fast ein Fünftel der Gesamtbevölkerung. Und ein Bündnis deutscher Hilfsorganisationen hat sich dazu heute auch geäußert und hat einen Appell an Deutschland und die EU veröffentlicht und hat gefordert, dass die Waffenlieferungen aufhören und dass Deutschland syrische Flüchtlinge aufnimmt. Und wir gucken nach Bangladesch nochmal. Dort haben Oppositionsparteien zu einem landesweiten Streik aufgerufen, nachdem es bei Protesten Tote gegeben hatte. Und es ging auch nochmal um den Einsturz des Hochhauses vor 2 Wochen, in dem viele Textilfabriken oder Firmen untergebracht waren. Und dort ist die Zahl mittlerweile der Toten auf 700 gestiegen. Und Arbeiter haben sich dort heute versammelt und haben gefordert, dass ihnen der Lohn ausgezahlt wird. Denn der wurde nämlich anscheinend auch nicht bezahlt.
Das waren die wichtigsten Nachrichten, die uns so im Programm beschäftigt haben, genau, heute in der Radio Wissen. Danke dafür an Katrin Horn. Wir kommen jetzt zu einem festen Bestandteil von der Radio Wissen. Den ganzen Tag über spielen wir immer wieder, dass wir unsere Studiogäste hier für die Skeptiker, ein Rätsel. Aerobic heißt das bei uns, weil es Training für Hirn und Ohr ist. Ein Hörrätsel, da hört man dann zu und muss es lösen. Susanne, du hast mehr dazu und kannst uns mal ein bisschen dadurch.
Genau so ist es. Unser Aerobic heute heißt auf Pump. Und das ist ein sogenanntes Wimmelrätsel, denn es wimmelt von vielen Tönen. Wir hören eine Sammlung von Dingen, die eine Pumpe haben, eine Pumpe brauchen oder eine Pumpe sind. 2 Geräusche haben sich aber darunter gemischt, die nicht in diese Reihe passen. Und wir möchten gerne wissen, welche.
Was ist mit unseren Gästen? Habt ihr irgendeine Idee?
Ja, ich habe ein paar Sachen, also ich hatte die Fahrradklingel, aber das Fahrrad braucht natürlich eine Pumpe.
Ja, richtig. Das Auto auch.
Das Auto
auch.
Gab es ein Tretboot oder habe ich das falsch verstanden?
Das war ein Auto.
Oh ja, das war ein ganz altes
Tretboot. Julia, wie sieht's bei dir aus? Hast du die Lösung?
Nee, ich hatte auch die Fahrradklingel, da ist mir auch eingefallen, das ist ja eine Pumpe.
Ich habe eine kurze Zeit gedacht, ich hab's.
Benzin, Herz ist richtig, eine Pumpe. Ja.
Und war das Bier, braucht natürlich eine Pumpe. Nee, aber ja. Das Bier selber beim Öffnen halt nicht, aber du brauchst ja eine Pumpe, damit das Ding gezapft werden kann. Oder damit das da reinkommt.
Ja, eigentlich für alles eine Pumpe, hatte ich auch vermutlich den Eindruck. Auch für das Kinderlachen oder was da war.
Kinderlachen war
Freibad.
Freibad, und die brauchen eine Wasserpumpe.
Richtig. Aber vielleicht liegt da der Hund begraben oder wie nennt man das? Denn die Lösung war tatsächlich, also die Bierflasche öffnen, braucht keine Pumpe. Aha. Und wir hatten noch so einen pfeifenden Teekessel.
Ja.
Der braucht auch keine Pumpe. Also die beiden gesuchten Wörter waren Teekessel und Bierflasche. Mhm. Und heute haben das nicht so viele erraten.
Aber irgendjemand hat es, ja?
Irgendjemand hat es. Und mein rechter Nachbar darf nun einmal aus den Lösungen, von denen ich schon einige ausgewählt habe, damit ich nicht die richtige oder den Gewinner und auch vorlesen.
Die Spannung steigt.
Ja. Wunderschön. Die Gewinnerin heißt Ricarda Schmidt.
Das ist der Gong, der gehört einfach unbedingt dazu.
Der beruhigt auch.
Der beruhigt auch.
Auf der energetischen Ebene.
Ja, genau.
Danke.
Ja, dann wird an die Adresse, die wir da bekommen haben, ein schickes D-Radio Wissen T-Shirt geschickt. Ja.
Genau.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch.
Und morgen kann dann weitergeraten werden beim neuen Aerobic.
Genau.
So. Jetzt haben wir ein bisschen gespielt. Und jetzt hast du es auch begriffen, ne, Bernhard?
Aerobic.
Genau.
Ich war natürlich, also ein Internetweg habe ich erstmal Aerobic gedacht. Ja. Wieso, was ist das mit Internet? Aber Ear, wie das Ohr.
Ja, genau. Training für Hirn und Ohr.
Okay, so. Verstehe.
Ja. Die Skeptiker sind zu Gast in der Redaktionskonferenz in D-Radio Wissen. Skeptiker, das ist die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Julia Offe ist da im Vorstand und in Berlin uns zugeschaltet. Ralf Neugebauer ist auch im Vorstand und Bernhard Hohecker ist angeschlossenes Mitglied.
Wie hast du es in Graswurzelskeptiker hast du es gerade genannt?
Graswurzelskeptiker, ja.
Sehr, sehr genau. Schön. Graswurzelskeptiker hört sich gut an. Wir haben viel über Homöopathie gesprochen, was sicherlich daran liegt, dass das so das ist, wo man Parawissenschaften am häufigsten und am schnellsten begegnet. Aber es gibt ja noch viel, viel mehr und ganz viel mit ganz großer Tradition. Astrologie zum Beispiel. Aber es gibt noch ganz viel, was auf eurer Seite auch, Ralf, angekündigt wird. Esoterik, Feng Shui, Feuerlaufen, Hexen und so weiter und so fort. Bernhard, du hast gesagt, es gibt ein grundlegendes Prinzip bei den ganzen Sachen. Ob wir jetzt über Astrologie, über Homöopathie, über andere Dinge reden, ja, also ist eigentlich immer dasselbe.
Also Prinzip, das klingt jetzt so, als könnte man da so ein Lineal anlegen und dann wüsste man das. Aber es gibt so dieses Denken, dass man, dieses wissenschaftliche Denken, so wie ich das verstanden habe, ist halt, dass ich, wenn ich eine Aussage mache, muss ich sie überprüfbar halten. Also wenn ich sage, das gibt es und wenn du es nicht siehst, dann bist du blind, dann ist das, also das ist dann keine wissenschaftliche Aussage. Und was ich einfach nur erwarte, ist, wenn Leute solche Aussagen machen und sie allgemein halten, dass sie dann darauf auch Rücksicht nehmen. Mhm. Also das ist diese Art zu denken, die ich halt so mag.
Das skeptische Hinterfragen und eben das
Wissenschaftliche. Die Wissenschaftlerin fragen, ob ich damit richtig liege, weil ich selber bin, wie gesagt, sehr graswurzelnah. Vielleicht gibt's da, vielleicht hast du so einen feengleichen Überblick.
Genau, noch nicht ins Gras gebissen, aber... ja, genau, so ist es. Also woran uns halt auch liegt, ist zu sagen, Wissenschaft ist einfach so ein Prinzip, mit dem man solche Aussagen überprüfen kann. Und es gibt wissenschaftliche Methoden und Standards, mit denen man relativ gut solche Sachen überprüfen kann und viel besser als mit der eigenen Erfahrung. Obwohl die eigene Erfahrung uns natürlich sehr prägt.
Ne? Die eigene Erfahrung ist das typische Argumentationsmodell. Ja. Ne? Das hat ist ja auch mir geholfen.
Es ist ja auch in Ordnung. Aber also ich finde, der Mensch hat ja auch damals die Erfahrung gehabt, dass er singend um einen Baum herumtanzt und am nächsten Tag hat es geregnet.
Genau.
So, und jetzt gibt es nicht mehr viele in Deutschland, die sagen, stimmt, das Konzept wende ich jetzt auch an. Und suche mir die Birke bei mir im Hof, sondern man hat halt dann irgendwie gemerkt, da ist was hinter. Und ich selber versuche für mich immer, wenn ich Dinge höre, zu gucken, passiert bei mir dasselbe? Weil natürlich passiert bei mir dasselbe. Ich bin ja auch nur so ein normales Gehirn.
Das ist übrigens ein super Beispiel, um Baumtanzen, um Regen zu bitten, also um Parallelen zu der Homöopathie zu ziehen, mal wieder, weil in der Homöopathie ist es ja auch so, wenn es nicht hilft, war es das falsche Mittel. Es ist ja nie so, dass Homöopathie nicht hilft. Also wenn es gleich bleibt, wenn man gleich krank bleibt, war es das falsche Mittel. Wenn es einem besser geht, war es das richtige Mittel und es wirkt, hurra. Und wenn es einem schlechter geht, dann ist es die Erstverschlimmerung und es wirkt auch, hurra. Also man kann mit der Homöopathie eigentlich keinen Fehler machen.
Ja, und dann gibt es eben noch die ganzen verschiedenen Anwendungsgebiete. Ich habe ja gerade gesagt, wo mein homöopathisches Mittel, was ich hier mitgebracht habe, alles gegen hilft. Also da kann man immer sagen, ja, dann probier das andere, das hat da auch eine Wirkung.
Also man kann eigentlich nichts falsch machen. Und bei der die Birke tanzen, also wenn man das erstmal ein paar Tage durchhält, dann regnet es auch.
Und es ist dieses, dass man nichts falsch machen kann, das zieht sich halt durch ganz viele Dinge. Also Kreationismus zum Beispiel, das ist das, womit ich mich im Moment auf der Bühne dann äußere, ist halt diese Idee.
Das sind die nicht an die Evolution glauben.
Genau, ne? Die halt sagen, Gott hat die Welt geschaffen. Also da gibt es auch ganz viele Formen, aber sagen wir mal so ein Beispiel, Gott hat die Welt in 6000 Jahren geschaffen. Dann fragt man nach, ja, aber was ist mit einem Saurierknochen, der ist 65 Millionen Jahre alt? Und dann sagt er, ja, das hat Gott zur Prüfung gemacht. Also das heißt, alles, was widerspricht, ist Absicht. Und damit kann man, also man gibt keine Möglichkeit, dem zu widersprechen. Und dann ist es Glaube.
Das ist eine unsinkbare Gummiente, würde man sagen, nicht? Das ist eben, man kann es nicht widerlegen, weil sie sich systematisch dem entziehen.
Damit darf ich mal jetzt meinen Vorstand was fragen, wo ich ihn gerade
sitzen habe.
Weil was mir auffällt ist, also man redet auch in diesen Diskussionen und in den Foren und halt natürlich auch in der Zeitschrift geht es immer um, es geht um Astrologie, es geht um Verschwörungstheorien, um natürlich Homöopathie, es geht um Steine, Ast und so weiter. Aber Religion taucht überraschend selten auf.
Das habe ich mir hier noch als Frage aufgeschrieben.
Und da würde ich mal, also... Ich weiß, dass das sehr sensibel ist, aber gibt es dann Grund oder gibt
es
dann...
Also es ist schon so, also wir haben es für uns beschlossen, es ist jetzt nicht so, dass es uns grundsätzlich nicht interessiert oder so, aber wir haben es für uns beschlossen, dass das Thema Religion außen vor bleibt, weil Religion nur sehr selten eine Parawissenschaft ist. Und es gibt auch durchaus und nicht so wenige wirklich gläubige Christen unter den Skeptikern. Es wird halt parawissenschaftlich in dem Moment, wo man sagt, die Erde ist 5000 Jahre alt. Dann stellt man eine Behauptung auf, die man falsifizieren kann. Da wird es parawissenschaftlich, also, und da äußern wir uns dann auch dazu.
Nur um das zu verstehen, Julia, also Christen zum Beispiel, eben Leute, die religiös sind, sagen dann, ich habe gar nicht den Anspruch, das wissenschaftlich zu erklären, sondern es ist einfach Glaube und Punkt. Und deswegen ist keine Parawissenschaft.
Das ist auch völlig okay. Also glauben darf jeder, was er möchte. Dann der entscheidende Punkt ist, die Grenzziehung ist da, wo Behauptungen aufgestellt werden, die man überprüfen kann.
Das heißt also die Dinge wie gesund beten, wie die irgendwelche blutenden
Weihwasser trinken. Das ist selbstverständlich. Also
da ist ja die Grenze. Das wäre
dann. Das ist sicherlich etwas, was man untersucht. Wir haben
hat man zum auch Beispiel bei Beten.
Das haben wir. Ja, wir haben also hier der Amadeo Sharma, der Vorsitzende beschäftigt sich ja schon seit langem traditionell mit dem Turiner Grabtuch und wenn es also um solche Sachen geht oder darum geht, dass da irgendwo irgendwelche Wunderquellen wundersames Wasser haben.
Lot und
ja, damit kann man sich beschäftigen und damit beschäftigen sich Skeptiker überall. Es ist eine gewollte Entscheidung zu sagen, Religion als solche, das ist nicht das Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen.
Genau, wir können ja auch nicht überprüfen, ob es Gott gibt oder nicht. Also das entzieht sich einfach einer Prüfung.
Darüber könnte man sich jetzt streiten und darüber streiten sich Skeptiker ja auch überall hin und wieder mal. Man kann sich die Frage stellen, ob das nicht doch eine überprüfbare Hypothese ist. Aber es ist jedenfalls eine bewusste Entscheidung gewesen zu sagen, damit beschäftigen wir uns nicht. Und es gibt eben auch viele Skeptiker, die sich schon deshalb nicht damit beschäftigen, weil es eben deren Glauben
ist.
Betrifft. Ja, genau. Und das ist doch auch okay.
Also das ist ja auch das, was, das finde ich, das kann ich sehr gut verstehen, weil das wäre ja auch das, was ich bei allen anderen Sachen sage, wenn einer dran glaubt und sagt, ich glaube daran, ist das ja immer okay. Wenn er sagt, ich glaube an die Sterne, soll er das machen. Oder
Julia, du hast schon eingeatmet?
Ja, genau. Ich habe eingeatmet. Es gibt so ein Zitat.
Also sei dir unbenommen. Atme ruhig. Atmen. Genau.
Wäre schlecht, wenn du nicht mehr atmest.
Es gibt so ein Zitat. Es wird, glaube ich, verschiedenen Leuten zugeschrieben, verschiedenen Amerikanern. Aber es gibt ein Zitat. Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, aber nicht jeder hat das Recht auf seine eigenen Fakten. Und ich glaube, das bringt es ganz gut zum Ausdruck, dass man schon die Meinung von jemand anders auf jeden Fall akzeptiert. Aber wenn jemand sagt, es ist so, dann muss man das irgendwie verifizieren können oder belegen können.
Wir haben ja gerade angesprochen, die anderen Formen der Parawissenschaften. Eine Form davon ist die Esoterik. Und ich möchte diesbezüglich noch ein Lied spielen. Die Esoterik und der Erik von Dietle und Stauber. Die Esoterik. Und der Erik Dietler und Stauber in der Redaktionskonferenz in die Radio Wissen.
Dann möchte ich gerne, wenn ich da mal kurz meinen Kollegen, geschätzten Kollegen Vince Ebert zitieren darf, der hat mal unwahrscheinlich schön definiert, also was Wissenschaft, Glaube und Esoterik ist. Also ein Mann sitzt an einem Küchentisch und sagt, im Kühlschrank ist Bier. Das ist Glaube. Ein anderer Mann steht auf, geht an den Kühlschrank, macht die Tür auf, sieht eine Bierdose, macht sie wieder zu, setzt sie und sagt, da ist ein Bier drin. Das ist Wissenschaft. Und man geht an den Kühlschrank, macht auf, es ist kein Bier drin, man setzt sich an den Tisch und sagt, im Kühlschrank ist Bier. Das ist dann Esoterik.
Sehr, sehr schön. Die Redaktionskonferenz, die Radio Wissen hier. Die Skeptiker sind zu Gast und die Skeptiker veranstalten am 9. Mai, und das ist ja schon in dieser Woche, in Köln eine Konferenz, und die beschäftigt sich mit einem Thema, was bei uns heute auch eine riesengroße Rolle gespielt hat, nämlich mit Pseudotherapien. Macht ihr das regelmäßig, solche Konferenzen, Julia?
Das machen wir jedes Jahr, genau. Also diesmal ist es eine nationale Konferenz, also für alle deutschsprachigen Skeptiker, und es wird auch auf Deutsch sein. Letztes Jahr hatten wir die Weltskeptiker-Konferenz in Berlin.
Also das heißt, die Skeptiker sind tatsächlich weltweit aktiv.
Wir sind weltweit aktiv und vernetzt, ja. Genau, und die Konferenz ist nicht nur am Donnerstag, sondern von Donnerstag bis Samstag. Und wir haben da etwa 15 Referenten, die zu verschiedenen Aspekten von Pseudotherapien sich äußern werden.
Das heißt, wer das Thema vertiefen möchte, der kann da auch noch hinkommen?
Auf jeden Fall, ja. Wir haben an dem Donnerstag Nachmittag einen sogenannten Publikumstag. Das beginnt um 14 Uhr. Da kann jeder einfach hinkommen, ohne die ganze Konferenzgebühr zu bezahlen.
Und ich lese, Marc Benecke wird sprechen.
Ja.
Das ist ja auf jeden Fall schon mal unterhaltsam und wissenschaftlich.
Auf jeden Fall.
Auch die anderen Themen beim Publikumstag sind eher unterhaltsam. Das ist auch der Sinn des Publikumstages, sozusagen den Auftakt mit einen etwas lockeren Auftakt in die Veranstaltung zu haben.
Mich würde mal interessieren dann bei diesen Veranstaltungen, denn wir haben das Thema ja auch auf Facebook und Google Plus gepostet und da geht's doch schon recht emotional zu. Ist dann bei euren Veranstaltungen, geht das dann sehr harmonisch ab, wenn ihr da so Publikumstage habt, oder kommen da auch Leute, die euch vielleicht mal angreifen oder mal nicht so nett sind?
Also bei den Konferenzen kommen die eher weniger, zu den Stammtischen kommen die immer wieder mal und im Internet natürlich sowieso.
Das Internet ist ein ganz wichtiger Stichpunkt, finde ich. Denn ich habe mich so ein bisschen durchgelesen, ihr habt ja auch einen spannenden Blog und es gibt viele Seiten, die verlinkt sind. Und der Ton, den auch die Skeptiker manchmal drauf haben, ist zum Teil beinhart. Da hat man das Gefühl, da geht es um einen Kampf. Da ist der Ton richtig aggressiv. Da werden Menschen, die sich irgendwie pro-parawissenschaftlich geäußert haben, doch sehr, sehr heftig angegriffen. Ist das denn, findet ihr, der richtige Weg? Müsste man nicht vielmehr, so wie wir es hier getan haben, unterhaltsam, launisch die Leute sozusagen mitnehmen, in den Arm nehmen und so das Thema angehen?
Das stimmt. Also ich denke es auch. Und ich denke auch, dass manchmal der Ton von den Seiten der Skeptiker ein bisschen zu heftig ist. Ich glaube, teilweise sind die Fronten einfach sehr verhärtet zwischen Skeptikern und Anhängern von sogenannter Alternativmedizin oder irgendwelcher Esoterik. Ich denke auch, dass wir uns mehr darum bemühen sollten, den Leuten was zu bieten oder die Leute abzuholen, die sagen, oh, mir hat jemand erzählt, dieses energetisierte Wasser, was bei Mondschein abgefüllt wurde und 5 € die Flasche kostet, soll total gut sein. Irgendwie kommt mir das komisch vor. Was ist denn davon zu halten? Und die dann auf dem Weg zu uns finden und dem man nicht sagt, deine Freunde sind alle bescheuert, sondern sagt, die und die Grundlagen gibt es, Wasser, es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass an dem Wasser was anderes ist als an anderem.
Also die Leute abholen.
Die Leute abholen und gerade die Leute, denen irgendwie sowas so ein bisschen komisch vorkommt, die sozusagen vielleicht ja schon in sich dieses kritische Denken haben oder die das davon Ansätze haben zu sagen, ja, das ist super, was du machst und alles hinterfragen und komm zu uns.
Das ist sicherlich richtig. Man muss natürlich auch ein bisschen Verständnis haben, dass viele Diskussionen halt immer wieder kommen und immer wieder die gleichen Argumente kommen. Und wenn mir zum 100.000. Mal jemand schreibt, wer heilt, hat recht, dann kann man auch schon mal verstehen, wenn dem einen oder anderen dann auch mal der Kragen platzt. Also, das ist menschlich und auch Skeptiker sind Menschen.
Das habe ich heute gemerkt, auf jeden Fall.
Die beißen niemanden. Wie ich ja eben schon sagte, wir haben uns auch sehr nett mit den beiden Ärztinnen vom Deutschen Zentralverband Homöopathischer Ärzte unterhalten. Das war durchaus so. Da kommt dann allerdings auch keine wirklich fruchtbare Diskussion, denn die Argumente sind halt auch ausgetauscht.
Also ich glaube, dass das so emotional liegt halt daran, dass das halt so nah am Glaube ist. Und das ist halt einfach das Problem. Wenn ein Glaube kritisiert wird, komme ich sehr schnell in die Situation, dass ich keine Argumente habe.
Das kennt man selber ja auch. Persönlich.
Da geht es ja nur so darum, wenn ich sage, du räumst zu Hause nie auf. Also das ist, dann glaube ich natürlich schon, bin ich der immer aufräumt. Und dann fühle ich mich angegriffen, habe keine Argumente und dann wird es emotional. Das ist da natürlich auch. Jetzt würde ich aber gerade auf der, also ich war jetzt wieder Boston, das Attentat, da gab es sofort Verschwörungstheorien zu, da habe ich eine Diskussion verfolgt und habe mir die dann durchgelesen und natürlich tauchen dann Leute auf, die mit es passiert mehr, als wir wissen. Ja, woher weiß ich das, wenn ich nicht weiß, dass mehr passiert? Und da geht's auch dann sofort, wurde der Ton wirklich sehr aggressiv, auch von Skeptikerseite. Und da frage ich mich gerade, wenn bestimmte Argumente immer wieder auftauchen, also in Diskussionen okay, aber im Schriftding, warum ich dann nicht meine Druckvorlage nehme, die dann quasi schon automatisch den Post füllt. Weil da gibt's einfach, dann wird man ja irgendwann mal eine Formulierung gefunden haben, wo man sagt, hier, das ist das Argument dagegen. Beziehungsweise, dass man mehr Fragen stellt. Also, dass man,
also nicht aktiv argumentiert, sondern einfach nur fragt. Also du meinst, da gibt es das. Wo ist das? Wer hat das gesagt?
Also was wirklich auf die Leute zugehen und sie auch in gewisser Weise ernst nehmen.
Das insbesondere, also nicht jetzt, wenn ich bei All Mystery Com bin, wo die über jeden Scheiß reden. Das ist okay, aber gerade jetzt, sage ich mal, auf der GWUP-Seite, wenn da so ein Forum ist und da wird diskutiert, dann ist natürlich... Erwarte ich gerade von der Seite aus, oh, Vollmond.
Der Zug kommt.
Erwarte ich da natürlich dann eine gewisse Sachlichkeit.
Das sind nochmal Wahlgesänge zum Schluss, damit wir uns ein bisschen versöhnen kommen. Es war doch eine schöne Botschaft am Ende der Redaktionskonferenz über die Skeptiker und die GWUP, nämlich, dass man vielleicht ein bisschen aufeinander zugehen muss in der Diskussion. Die Konferenz gibt es ab dem 9. Mai, Donnerstag dieser Woche hier. Ich danke Bernhard Hoecker, dass du da warst.
Ich danke für die Einladung.
Und uns begleitet hast hier. Ralf Neugebauer von den Skeptikern und Julia Offe war auch da. Susanne Sitzler war im Studio hier aus der Online-Redaktion und Alex Trojanow hat die Technik betreut. Ich bin Paulus Müller und wünsche euch noch einen schönen skeptischen Abend.